Ganz am Anfang des Gottesdienstes hatte ich ja schon Bezug genommen auf unsere Predigtreihe Ewigkeitsfreude. Das ist eine gute Predigtreihe, glaube ich, die wichtig ist für uns, dass wir uns immer wieder neu verorten, nicht nur in dem Diesseits, sondern auch in der Ewigkeit und von da Kraft und Position bekommen, auch für unser Leben hier. Heute haben wir das Thema, warum Trauern nicht das Ende ist. Ist auch ein spannendes, auch ein praktisches Thema, glaube ich, wo wir viel lernen können, mitnehmen können, uns mit dem Thema Trauern auseinanderzusetzen. In der Vorbereitung habe ich mir Gedanken gemacht, ach ja, wer ist ein Fachmann oder Fachfrau für das Gebiet Trauern? Gibt es solche Leute, die sich mit Trauer mehr beschäftigen als der normale Mensch? Und das ist auch nicht immer nur der Pastor. Ich habe dann gedacht, ich lade jemanden ein, eine Person, die Trauerbegleiterin ist, die eine Ausbildung da gemacht hat und Menschen ehrenamtlich in der Trauer begleitet. Und da haben wir ein Interview aufgezeichnet. Die Person heißt Nina Ross, kommt aus Oerlinghausen, arbeitet da ehrenamtlich mit Gruppen und mit Einzelpersonen. Und mit ihr habe ich einfach ein bisschen gesprochen, um dieses Thema aufzuwärmen für uns und so. Seid gespannt auf das Interview, was wir jetzt hier per Film eingespielt bekommen, und dann schließt sich die Predigt an.
Ich freue mich sehr, dass wir als Gesprächspartnerin zum Thema Trauern Nina Ross aus Oerlinghausen bei uns haben. Sie ist Trauerbegleiterin, und da möchte ich gleich mal einsteigen, Nina. Trauerbegleiterin ist irgendwie ein komischer Begriff. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, Trauerbegleiterin zu sein?
Ich bin ja eigentlich von Passion Sterbebegleiterin. Also ich bin vor vielen Jahren, als meine Kinder im Kindergarten waren, angefangen, das mal auszuprobieren und mich befähigen zu lassen, sterbebegleitend Menschen zur Seite zu stehen. Das kann man erstmal im Hospiz machen, wo man auch viel Hintergrund hat. Und dann gehen wir auch in Familien, in Einzelkontakte. Und da habe ich festgestellt, gerade wenn ich in Familien war, hast du danach noch Kontakt nach dem Versterben, wie traurig die Menschen sind, und habe festgestellt, wie viel da eigentlich dann erst benötigt wird, um irgendwie wieder Fuß zu fassen, weil alles anders ist nach dem Verlust des Familienmitglieds.
Und das hat dich dann zu dem Thema Trauerbegleitung gebracht, dass du da dich mehr investieren wolltest.
Genau, das ist so das Fundierteste, was ich in dem ganzen Bereich bisher gemacht habe. Das ging über 2 Jahre, eine Trauerbegleiterausbildung gemacht. Da habe ich mit einer Bestatterin, mit einer Hebamme und aus ganz verschiedenen Berufsbildern Menschen, die sich darauf noch weiterbilden wollten, über 2 Jahre ganz viel gelernt und mich beschäftigt und auch selber ausprobiert. Und dann hat man nach dem Verband der Trauerbegleitung, das ist so zertifiziert, zumindest was Seriöses dazu kennengelernt. Ja. Man muss auch, es ist auch ratsam, Biografiearbeit zu machen zu dem Thema, um bei sich zu sein und auch zu gucken, warum tue ich das? Da ist oft natürlich eigenes Erlebtes. Darüber sollte man sich schon im Klaren sein, dass man nicht da mit reinrutscht und getriggert wird oder so sich da was in Gang setzt. Was wir möchten ja für andere da sein und nicht die für uns.
Ja. Bei dem Thema Trauern kann man ja denken, naja gut, man trauert, das macht jeder mit sich selbst aus und dann ist irgendwann vorbei mit der Trauer. Also warum braucht man Trauerbegleitung in diesem ganzen Prozess? Wozu kann das dienen?
Also nicht alle Menschen brauchen Trauerbegleitung. Nicht jeder, der einen Verlust erleidet, braucht eine Trauerbegleitung. Aber man sagt immer, 80% der Menschen ist so eine Zahl, kommt da gut alleine mit klar. Trauerbegleitung ist ratsam, wenn ich einfach jemand so Nahestehendes verloren habe und nichts mehr so ist, wie es vorher war in meinem Leben und ich gucken muss, wie komme ich jetzt eigentlich klar. Dann kann Austausch sinnvoll sein, um zu gucken, ist das okay, so wie ich das spüre, was ich gerade für ein Gefühl habe, darf das so sein? Kann ich mich mit anderen austauschen oder Familienmitglieder untereinander sind manchmal auch nicht in der Lage, sich da abzuholen, zuzuhören. Die Freundin, die ich 20 Jahre lang habe, sagt, Mensch, jetzt musst du doch mal wieder vor die Tür gehen. Menschen aus dem bisherigen Leben holen uns Trauernde oft nicht gut ab. Wenn man nicht sowas erfahren hat, kann man sich das nicht vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen ist Trauerbegleitung durch mich, die den Blick da vielleicht ein bisschen drauf hat und auch mit anderen sich auszutauschen in Begleitung, die richtige Adresse, um noch mehr Verständnis zu erfahren. Und das ist einfach total wichtig an dem Punkt in meinem Leben.
Also würdest du sagen, dass es grundsätzlich hilfreich ist, so einen externen Blick mal drauf zu werfen oder mit anderen Personen mal ins Gespräch zu kommen, die vielleicht gar nicht in dem Familiensystem mit drin hängen in der ganzen Thematik?
Ich glaube, dass wir das in der Regel irgendwann im Leben tun nach einem Verlust. Manchmal dauert das 15 Jahre. Wenn ich vielleicht selber als Kind jemanden verloren habe, Kinder in dem Alter habe und das wie so ein Déjà-vu, ich erfahre, was mir da eigentlich in der Lebenssituation genommen worden ist, kann mich das auf einmal sehr viel später erwischen. Und brauche ich dann Begleitung? Naja, es wäre zumindest gut, das mit jemandem auszusprechen. Ich höre eigentlich in der Trauerbegleitung ganz viel den Leuten zu und lasse die reden. Ich kann ja nichts erzählen, was zu tun ist, sondern die sortieren sich und versuchen zu fühlen, was brauche ich jetzt eigentlich? Was kann ich jetzt eigentlich? Insofern ist für viele das ratsam, aber ich bin auch nicht für alle richtig. Also es gibt ganz viele Formen, Trauerbegleitung, Unterstützung in Anspruch zu nehmen und viele schaffen es auch so. Mhm.
Würdest du sagen, dass es eine ungesunde Art zu trauern gibt? Oder was ist die Norm? Kann man das sagen, dass es ein normales Trauern gibt? Und wo wird es vielleicht auch irgendwie krankhaft und schwierig?
Also Trauern braucht in erster Linie ganz viel Zeit. Wir sagen so einmal durch die Jahrestage, also ob das jetzt Hochzeitstag ist, Geburtstag ist, der eigene und der des Verstorbenen, Weihnachten, der Sommerurlaub an der See, also die ersten Sommerferien mit den Kindern ohne den Papa, das braucht erstmal Zeit. Trauern braucht Geduld. Das muss ich mir auch selber erstmal zugestehen. Davon ganz zu schweigen, dass mein Umfeld das erstmal auch mir zugestehen muss. Ungesund finde ich schwierig, den Begriff. Was ist gesund, was ist ungesund? Die Trauer ist eine Riesenentwicklung, ungewollt, der ich einfach ausgesetzt bin. Im Nachhinein kann ich manchmal bei Menschen beobachten, was die in der Lage sind, nach Verlust selber auf die Beine zu stellen. Hut ab, hätte ich nie gedacht, weil es existenziell ist, jetzt den Beruf zu ergreifen, das Geld ranzuschaffen, um das Haus zu halten. Und man war so eingegroovt miteinander und so war auch die Rollenabsprache miteinander. Also Trauer holt auch aus manchen Menschen Unglaubliches raus. Aber nicht alle schaffen das, das auch zu leisten und zu bewerkstelligen. Also wir sind als Trauernde, es ist eine riesen Krafteinstrengung und alles ist halt anders. Und da kann man auch mal abrutschen. Mhm.
Wenn ich jetzt Trauernder wäre, ja, und ich komme auf deine Homepage und sehe deine Telefonnummer und rufe da an und sage, ich wünsche mir Trauerbegleitung. Was passiert da? Was erwartet mich? Wie sieht die Trauerbegleitung bei dir aus?
In der Regel gibt es ein Telefonat erstmal, weil Menschen, die sich an mich wenden, denen geht es im Moment schlecht. Bis die sich aufgerafft haben und zum Hörer mit Herzklopfen gegriffen haben, gehe ich davon aus, das war eine Riesenüberwindung. Manche können auch gar nicht gut sprechen in dem Moment und müssen erst mal schlucken, das auszusprechen. Sich einzugestehen, dass es ihnen gerade nicht gut geht, ist auch so ein Moment, weil vieles so kompensiert wird. Dann ist oft ein Telefonat, was manchen erst mal reicht, zu wissen, da ist jemand und ich habe die Möglichkeit, mich da noch mal zu melden. Meistens ist es so, dass wir uns einmal zum Spazierengehen treffen. Das ist so eigentlich der Durchschnitt. Dass man sagt, da versuche ich auch nicht ganz so viel Zeit ins Land gehen zu lassen. Wir treffen uns mal einmal. Wenn jemand gar keine Kraft hat, gehe ich auch zu Leuten nach Hause oder die kommen zu mir, je nach Umstand, wenn da auch noch ein kleines Baby mit dabei ist, was man nicht einfach so parken kann, sondern auf den Boden legt, wie auch immer. Da gibt es erstmal einen Kontakt und ja, es wird erstmal ausgesprochen, was alles passiert ist. Also es wird ganz viel erstmal erzählt. Meistens ist der erste Kontakt nach der Beerdigung. Manchmal ist es noch vor der Bestattung. Und da wird erstmal erzählt, wie das so war. Und dann fällt man ja auch in sein Loch nach all dem, was zu regeln ist, wo es auf einmal still wird auch um einen rum und man ziemlich alleine sich fühlt.
Machst du da nur Einzelgespräche oder hast du da auch noch andere Möglichkeiten, mit anderen unterwegs zu sein?
Ich mache immer erst einen Einzelkontakt, um zu gucken, ich biete auch eine Gruppe an, passt derjenige mit seiner Geschichte in die Gruppe? Sprengt das die Gruppe, wenn jemand so viel erlitten hat, was erstmal ein bisschen Einzelaufmerksamkeit auch bekommen darf? Um so ein bisschen zu gucken. Ich habe auch manchmal Trauernde, die sagen, oh, das ist für mich jetzt gerade echt, es holt mich gerade, schmeißt mich wieder zurück in meinem Prozess. Die Geschichte jetzt zu hören, das erinnert mich so an meine Tochter. Da gucke ich immer, was passt da gerade in die Gruppe, wenn jemand da rein möchte. Meistens gibt es erstmal einen etwas ausführlicheren Einzelkontakt. Aber den auch nicht zu lang. Der ist nie länger als anderthalb, zwei Stunden. Danach sind die Leute wie, ich weiß nicht, was für eine Hochleistung. Und dann sage ich auch immer, den nach Hause will ich vorsichtig zu absolvieren. Das ist anstrengend, das alles nochmal so zu erzählen.
Ja,
das
ist auch körperlich anstrengend.
Total.
Ne? Dieser ganze Themenkomplex Sterben, Tod, Trauern, das ist ja in dem Sinne nicht schön. So, und ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt die Wahl hat, sich Aufgaben zu suchen und wie man seine Zeit gestalten will, dann sucht man sich schöne Aufgaben, die einem auch irgendwie etwas zurückgeben. So, jetzt hast du die Aufgabe dir gesucht oder die Aufgabe kam zu dir, dass du Trauerbegleitung machst, so ein schweres Thema an sich. Was gibt dir das? Was ist das Schöne darin für dich, wenn man das so sagen kann?
Also ich glaube, es gibt keine Zufälle. Schön formuliert, die Aufgabe kam zu mir. Es ist gar nicht so ein schweres Thema, weil ich ganz viel Einblick in ganz unterschiedliche Leben erfahren darf. Ich muss mit relativ wenig Aufwand, bekomme ich ganz viel Dankbarkeit. Ich darf ganz Wesentliches helfen, ein bisschen in Anführungsstrichen, zumindest in der Weichenstellung für diese Hinterbliebenen. Das ist ein großes Geschenk, über das ich mir sehr bewusst bin. Ich sage, nach manchem Kontakt gehe ich reich beschenkt nach Hause, weil ich einfach ja, mit relativ wenig ganz viel erreichen konnte. Und ich weiß vorher immer nicht, wie das so ausfällt. Aber eigentlich wissen die Menschen, also ich versuche denen zu helfen, reinzuhören in sich, was brauche ich jetzt gerade, da zu verstärken. Und das ist super schön zu erleben, wenn jemand da in sich reinhört und ich nur so ein bisschen Verstärker dessen sein kann. Und dann selber sehr gut weiß, es ist in Ordnung, wenn ich das so tue. Ich suche mir da jetzt mal eine Auszeit. Ich gehe jetzt zur Arbeit ganz bald, weil mir Struktur gerade hilft und essentiell ist, egal was die anderen sagen. Das ist sehr erfüllend und gar nicht so schwer. Und ich habe einen guten Mix in meinem Leben, dass ich da gut für mich sorge, sonst könnte ich das so lange gar nicht tun.
Ja, das hört sich gut an.
Ja.
Danke, danke für deine Zeit, danke für deine Spontanität, hier zu uns in die Kirche zu kommen und dieses Interview zu machen.
Sehr gern.
Ich hoffe, das hat uns einen Einblick gegeben in einen Bereich von Begleitung, der vielleicht nicht so offensichtlich ist, den es aber auch gibt und der hilfreich ist und der auch in Anspruch genommen werden kann, wenn man Bedarf hat. Vielen Dank, Nina Ross.
Genau, Nina Ross ist nicht die einzige Trauerbegleiterin. Wer Interesse hat, einfach mal googeln. Da gibt es mehr Leute, die da ausgebildet sind, als man denkt. Die sind manchmal an den Großkirchen angedockt, manchmal aber auch nicht. Und es kostet auch nicht immer Geld. Manchmal kann man eine Spende dalassen. Irgendwie, ich glaube, die Nina nimmt hier 5 Euro oder so. Also da Mut, auch außerhalb des Systems mal zu suchen, wenn man merkt, dass man da Bedarf hat. Trauer, ein großes Thema. Ich möchte ein bisschen noch mit uns hineinnehmen, ein paar Mythen noch mal benennen. Was sind so Sachen, die man sich über Trauer denkt, die aber eigentlich nicht so sind? Ein Mythos über Trauer ist, dass es einen richtigen Weg zu trauern gibt und einen falschen, haben wir eben gehört. Ja? Gibt es eigentlich nicht. Jeder Weg, den jeder individuell geht, ist der Weg, den man selbst geht. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Mir ist wichtig, dass wir verstehen, es geht bei Trauer nicht immer nur darum, dass jemand gestorben ist, sondern das Thema ist eigentlich größer und betrifft auch Situationen, wo wir etwas verloren haben oder wo wir starke Enttäuschung erlebt haben. wo eine Trennung passiert ist, wo man vielleicht auch einen Arbeitsplatzverlust hat, das Lebenssetting sich ändert. Auch da können dieselben Trauermechanismen greifen, wie wenn jemand gestorben ist. Deswegen ist das durchaus größer zu denken. Oder wenn man auch körperliche oder seelische Gesundheit verliert, dann ist es auch nicht mehr so wie vorher. Dann hat man Verlust erlitten, mit dem man klarkommen muss. Okay. Noch ein anderer Mythos ist, was dich nicht umbringt, macht dich härter. Ja, also kennt ihr sicherlich, ne? Sagt man sich auch manchmal so zu, hey, Augen zu und durch, und das härtet dich irgendwie ab für das, was noch kommt. Ist bei Trauer irgendwie nicht so angebracht, sondern Trauer kann eigentlich dahin führen, dass wir weicher werden. Also dass wir als Menschen mit Leid in Berührung kommen, dass wir empathischer werden, dass wir mehr verstehen, dass es auch andere Menschen gibt, die solche ähnliche Situationen durchgemacht haben. Und dann wird unser Herz weiter und weicher, und wir können dann, wenn es gut läuft, auf andere Menschen auch besser eingehen. Also meine Beobachtung ist wirklich, Leute, die tragische Erlebnisse selbst durchgemacht haben, sind eigentlich prädestiniert dafür, anderen Menschen zu helfen in diesen Situationen. Menschen, die eigentlich noch nie leidvolle Situationen durchgemacht haben, die tendieren oft dazu, einfache Antworten zu liefern und sagen, hey, streng dich nur an und dann wird schon wieder alles und so. Und das hilft dann überhaupt nicht, sondern ist eher kontraproduktiv. Also Leute, die mit Leid und mit Trauer in Berührung gekommen sind, haben oft ein weiches Herz, was letztendlich auch dienlich ist, zu trösten. Sie können auch manches besser aushalten, auch ungeklärte Situationen, Widersprüche auch im Glauben, wo man sagt, hey, ja, aber wir haben ja gebetet und Gott hat nicht geantwortet. Manche sagen dann ganz einfach, hey, ja, du hast halt nicht genug geglaubt oder nicht genug gebetet oder so, ist überhaupt nicht hilfreich. Und Leute, die selbst Leid erlebt haben und Trauer durchgemacht haben, die verstehen, es funktioniert nicht immer alles nach Schema F. Du kannst nicht irgendwie sagen, 1, 2, 3 Schritte und dann so ist es halt, sondern es ist immer komplexer, es ist immer vielfältiger. Und solche Leute, wenn es gut läuft, können das gut aushalten, und es befreit sie von so einem Schubladendenken, von einem Schwarz-Weiß-Denken. Letztendlich auch von Beurteilen und von Verurteilen von Menschen, die man dann eingruppiert. Ja, wer ist jetzt hier richtig unterwegs und wer ist falsch unterwegs? Ein weiterer Mythos noch, Zeit heilt alle Wunden. Also einfach nur, komm, Zeit ins Land gehen lassen und dann ist auch alles gut. Das muss nicht immer sein. Also Trauer ist auch nicht in dem Sinne irgendwann ganz vorbei. So, ich habe es in der Frage mal so ein bisschen reingegeben, ja, aber so ist es eigentlich nicht. Sondern Trauer verändert sich, Trauer verändert uns, es wird anders, ja. Aber es ist nie ein ganz abgeschlossenes Kapitel, wo man sagen kann, ich habe damit überhaupt nichts mehr zu tun. So, es läuft irgendwie mit. Unser Wunsch ist ja, dass wir tatsächlich wieder in Normalität kommen nach dem Trauerprozess und dass das Trauern endlich vorbei ist und dass wir das Trauern eigentlich, weil es sich jetzt auch irgendwie ganz, ganz schlimm anfühlt, wir wollen es eigentlich wegdrängen und wegschieben. Und das ist nicht der optimale Weg, mit Trauer umzugehen, sondern eigentlich ist der bessere Weg zu sagen, hey, da ist diese Trauer, da sind diese Gefühle, die auch ganz, ganz schwierig zu greifen sind, und ich gebe diesen Gefühlen auch erstmal Raum, ich schaue erstmal hin, ich beschäftige mich irgendwie damit, ich schaffe auch einen Raum der Ruhe. Trauernde Personen sind auch oft irgendwie erstmal verwirrt, ja, gerade am Anfang, weil das alles so ein schwieriges Thema ist, eine ganz neue Situation ist. Man weiß gar nicht, wie man damit umgehen soll. Man hat Gefühle, die man vorher noch gar nicht so gefühlt hat, jedenfalls auch nicht in der Intensivität. Es ist einfach anstrengend für Leute, auch körperlich anstrengend. Man will die ersten Tage und die ersten Wochen vielleicht einfach nur schlafen. Man will seine Ruhe haben, ja, man merkt ja irgendwie, es funktioniert alles nicht mehr so und alles ist auch anstrengend. Und das mal wahrzunehmen und sich auch diesen Raum zu nehmen und sagen, ja, das darf auch alles sein. Ich muss jetzt nicht, wenn ich einen Verlust erlitten habe, sofort wieder normal funktionieren. Und selbst nach ein paar Wochen oder Monaten, ich muss nicht mehr so sein wie vorher. Ich bin ein anderer Mensch geworden durch dieses Erlebnis, durch diese Trauer. Es hat mich verändert. Ich glaube, dass es gut ist, die eigene Trauer als Begleiterin im Leben zu akzeptieren. Sie ist da und sie hat auch ihre Daseinsberechtigung. Manchmal sagt man ganz schnell, ja, jetzt reicht es auch mal mit deiner Trauer, jetzt hast du genug getrauert, reiß dich mal zusammen und so, ist auch nicht hilfreich. Sondern die Trauer ist da und der Trauernde, der verknüpft das Thema Trauer, auch die Gefühle von Trauer, mit der Liebe zu der Person, die er verloren hat. Das heißt, weil er eine Person verloren hat, die er geliebt hat, deswegen trauert er. Wenn du jetzt sagst, hör auf mit der Trauer, dann ist das für die Person so, als müsste er seine Liebe und die liebevolle Erinnerung zu dieser Person kappen. Und das fühlt sich ganz schräg an. Das ist also der falsche Weg. Das heißt, die Person soll draufschauen auf diese Trauer und die Trauer akzeptieren, dass die Trauer nun mal da ist und dass sie mitläuft als Begleiterin auch im Leben. Eine Bibelstelle, die ein bisschen in die Richtung geht, einen Hinweis vielleicht liefert, vielleicht auch nur eine Anregung liefert, aus Jesaja 53, Vers 3, da geht es um Jesus letztendlich, das ist aus den Gottesknechtsliedern, wir kennen die Stelle, denke ich, sehr gut, wo Jesus als Messias prophetisch vorausgesagt wird und da wird er beschrieben wie folgt: Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Da geht es mir um den Ausdruck, er war mit Leiden vertraut. Man kann auch sagen, vom Hebräischen her, und Leiden war ein Begleiter oder war ein vertrauter Freund. Leiden lief irgendwie mit. Leiden war präsent und war da in dem Leben von Jesus. Und dieser Gedanke, dass auch Trauer wie so ein vertrauter Begleiter sein kann, das heißt, man schiebt Trauer nicht weg und sagt, nein, das darf ich gar nicht empfinden und das ist böse oder so, oder das ist ungeistlich, Trauer zu empfinden, sondern zu akzeptieren, Trauer ist da und ich fühle hin. Ich nehme die Trauer wahr und frage mich auch, okay, was will mir die Trauer gerade jetzt in dem Moment vielleicht sagen? Warum reagiere ich in dem Moment so traurig? Wohin führt mich auch diese Trauer? Wohin will mich diese Trauer auch leiten? Also bewusst mit der Trauer umgehen, darum geht es. Das ist, glaube ich, viel, viel hilfreicher, als die Trauer wegzuschieben und wegzudrücken. In der Trauer liegt immer auch eine Chance, sich selbst nochmal neu zu erleben, seine eigene Geschichte zu reflektieren und Gott letztendlich nochmal ganz anders zu erleben, als in den Zeiten, wenn immer alles gut läuft. In der Trauerbegleitung wird auch von Aufgaben gesprochen, die es in der Trauer zu bewältigen gilt. Die möchte ich mal kurz benennen, damit wir so diesen ganzen Rahmen mal greifen können. Welche Themen sind denn wichtig? Erstens, den Verlust zu realisieren, also zu verstehen, ich habe wirklich einen Verlust erlitten und das ist schlimm. Und das kann man nicht irgendwie durch irgendwas anderes wettmachen. Nur weil ich jetzt da eine andere Person kennengelernt habe, ist das nicht derselbe Freund, den ich verloren habe, ja? Sondern ich habe da etwas verloren und das macht was mit mir. Also realisieren das, was gewesen ist und wie man sich gerade jetzt auch fühlt. Und das ist der zweite Punkt, die Trauerreaktion ausdrücken. Und die Reaktionen sind bei jedem anders. Ja, der eine, der ist vielleicht sehr emotional, der andere, der ist nicht so doll emotional, der verarbeitet das vielleicht mehr mit seinen Gedanken. Egal, was es ist, aber dass die Reaktionen hochkommen dürfen und Raum haben, ist ganz wichtig. Der dritte Punkt, die Lebens- und die Beziehungsgeschichte von Verstorbenen und Hinterbliebenen durcharbeiten und rekonstruieren. Also man fragt sich dann, ja, wie stand ich denn in Beziehung zu der Person, die jetzt nicht mehr da ist? Wo waren gute Momente und wo kann ich sagen, ich bin dankbar dafür? Wo war vielleicht auch ein bisschen Schmerz da, Versäumnisse da? Wo muss ich vielleicht im Nachhinein auch loslassen, vergeben, dieser Person auch vergeben? Also dieses ganze Thema, wie ist die Beziehung gewesen, wird hochkommen und gilt es auch anzuschauen und zu bearbeiten. Und dann der vierte Punkt ist, den Verstorbenen innerlich neu verorten und sich dem Leben wieder zuzuwenden. Also zu verstehen, okay, was ist jetzt mit dem Verstorbenen? Und das ist unsere große Hoffnung, die wir haben, auch als Christen, dass wir wissen, okay, ja, wenn wir an Jesus glauben, wir wissen, der ist in der Ewigkeit bei Jesus. Das hilft uns sehr für den Trauerprozess, weil es einfach eine Hoffnung ist, die andere Menschen nicht haben und weil es Fundament ist für unseren Glauben. Aber darüber hinaus auch wieder selbst ins Leben zu kommen, nicht bei der Trauer stehen zu bleiben, sondern selbst das Leben anzupacken mit neuer Energie und mit neuer Kraft. Und das setzt alles voraus, dass wir tatsächlich uns mit der Trauer auseinandersetzen und uns für Trauer öffnen. Nicht, dass Trauer an sich positive Gefühle oder sowas weckt, das nicht, aber Trauer ist auch nicht böse. Ja? Trauer ist letztendlich eine Emotion, die Gott uns gegeben hat, damit wir Verlust verarbeiten können, damit wir klarkommen mit Dingen, die wir loslassen müssen. Genau, Gott möchte unsere Trauer gebrauchen, um uns zu trösten und um uns weiterzuführen und zu ermutigen und zu inspirieren. Ich möchte mit uns eine Bibelstelle anschauen aus dem Buch Hiob. Das ist ein sehr herausforderndes Buch. Wir kennen grob die Geschichte, dass es da um Verlusterfahrung geht, die jemand erlitten hat, einfach so. Nicht, weil er irgendwie schlecht war, böse war, sondern es ist einfach so passiert. Und wie er damit umgeht, auch in seiner Beziehung mit Gott. Aber hier geht es jetzt, was macht Trauer mit unseren Beziehungen? Ich fand es ganz gut, dass Nina Ross das auch so ein bisschen angedeutet hat, dass Trauer unsere Beziehung verändern kann, die wir bisher gelebt haben. Lass uns mal lesen aus Hiob 19, die Verse 13 bis 19. Da drückt Hiob aus, meine Brüder hat er mir genommen, meine Bekannten haben sich von mir entfremdet, meine Nachbarn halten sich von mir fern und meine Freunde haben mich vergessen. Meine Hausdiener und meine Mägde behandeln mich wie einen Fremden, für sie bin ich zu einem Ausländer geworden. Ich rufe nach meinem Knecht, doch er antwortet nicht. Ich muss ihn geradezu anflehen. Meiner Frau ist mein Atem zuwider und meinen Brüdern ekelt vor meinem Gestank. Selbst die kleinen Kinder verachten mich. Wenn ich versuche aufzustehen, machen sie spöttische Bemerkungen. Alle, denen ich vertraute, verabscheuen mich und die Menschen, die ich geliebt habe, stellen sich gegen mich. Nun ist es bei Hiob so gewesen, dass er ganz viel Verlusterfahrung erlitten hat. Seine ganzen Kinder sind gestorben und sein ganzer Besitz war weg. Und er ist auch selbst krank geworden und auch so, dass er auch irgendwie gestunken hat und so. Also er hat auch eigenes Leid gehabt. Und das ist manchmal ähnlich in den Reaktionen, wenn jemand chronisch schwer krank ist, ändern sich die Beziehungen auch. Es ist ähnlich wie bei der Trauer. Deswegen finde ich, passt das ganz gut hier rein. Es gibt viele Menschen, die können mit Trauer und mit Schmerz nicht gut umgehen. Vorher ist man vielleicht eng befreundet und macht ganz viele tolle Sachen und so. Und dann kommt so ein Schicksalsschlag und auf einmal ist Funkstille. Ist eine Ohnmacht da. Man weiß gar nicht, was man denn sagen soll. Da ruft keiner an und kommt keiner vielleicht mehr vorbei. Das gibt es durchaus. Vielleicht ist man auch einfach als Betroffener dann auch verwirrt, auch frustriert und fragt sich, was geht denn da eigentlich ab? Wo sind denn meine Leute, die mir gerade helfen? Und manche Leute von früher, die sind vielleicht nicht mehr die richtigen Ansprechpartner. Und dann ist die Frage, ja, aber wo sind denn meine Leute? Also Sachen sortieren sich neu, Beziehungen sortieren sich neu. Und das gilt es erstmal festzustellen, dass das eigentlich die Normalität oft ist. Und wenn du in der Situation bist, dass du trauerst, dass du Leid erträgst, dann mache ich dir Mut, gestalte deine Beziehungen bewusst. Lass es nicht einfach so geschehen und dass du dann auch da noch leidest und denkst, ist alles schlecht, sondern werde aktiv und mach dir Gedanken, wer tut dir denn gerade gut? Was sind denn Leute, die dich in diesem Prozess begleiten, die dich ermutigen, die dich stärken, die deinen Glauben an Jesus stärken und ihn nicht geringer machen, weil sie dir irgendwie noch mehr Druck auflegen. So. Und da gilt es zu sortieren, auch sich manchmal abzugrenzen, ganz bewusst auch vor manchen Personen. Es gibt, glaube ich, zwei Kategorien von Leuten, die wir brauchen in solchen Situationen. Das sind zum einen Leute, die praktisch helfen können. Also wenn man einen Verlust erlitten hat und dann bricht ja das ganze System zusammen, so wie es bisher funktioniert hat. Je nachdem, wer jetzt diese Person ist und welche Rolle sie ausgeführt hat. Und dann braucht man praktische Hilfe von Leuten, die einfach sagen, komm, ich pack an, ich gehe auch mal einkaufen und ich helfe dir auch hier beim Putzen oder im Garten oder was auch immer, wo halt die Lücken entstehen. Und es gibt Leute, die sind super gut darin, praktisch zu helfen. Such dir Leute, die dich praktisch unterstützen und sag ihnen hier, was sie tun können. Und die sind dann auch happy und die helfen gerne. Das ist ganz, ganz klasse. Und dann gibt es eine andere Kategorie von Menschen. Das sind eher die Leute, die tatsächlich zuhören können und die auch aushalten können, ohne komische Kommentare zu geben und dich wieder zu verletzen. Die nehmen dann so ein bisschen die Rolle ein von so einer Trauerbegleiterin. Ja, die hören hin, die sind einfach nur da. Und eigentlich brauchst du, wenn du trauerst, aus beiden Kategorien Leute, die dich stützen und die dich voranbringen und die einfach da sind. Und das sind oft nicht, also du findest diese Personenkategorien oft nicht in einer Person vereint. Das sind unterschiedliche Typen. Ja? Und da ist jetzt nicht der eine wichtiger als der andere oder besser als der andere. Hab das im Blick, du brauchst beides. Praktische Helfer und Leute, die zuhören können. Ich glaube, dann ist man schon gut aufgestellt, wenn man solche Leute um sich herum hat. Trauer und unsere Gefühle ist ein ganz großes und ganz wichtiges Thema. Auch hier gucken wir mal in das Buch Hiob hinein. Finde ich sehr, sehr schön, wie Hiob auch mit seinen Gefühlen umgeht und wie er das auch alles auf den Tisch legt und offen damit ist. Hiob 30, die Verse 26 bis 31. Ich habe auf Gutes gehofft, doch stattdessen kam Böses. Ich habe auf das Licht gewartet, doch es kam Dunkelheit. In meinem Inneren brodelt es und ich komme nicht zur Ruhe. Böse Zeiten sind für mich angebrochen. Traurig laufe ich umher. Die Sonne scheint mir nicht mehr. Ich stehe auf dem Marktplatz und schreie um Hilfe. Ich heule wie die Schakale und klage wie die Straußenhennen. Meine Haut ist schwarz geworden und löst sich von mir ab. Mein Leib brennt vor Fieber. Meine Harfe spielt traurige Lieder und meine Flöte begleitet die Weinenden. Also Hiob ist sehr gut unterwegs mit seinen Gefühlen. Er nimmt sie wahr in sich und er benennt sie. Er lässt es raus und er hält es auch Gott hin. Und das ist ein sehr guter Umgang mit Trauer und mit starken Gefühlen, die da sind, sie wahrzunehmen und rauszulassen und vor Gott auch auszuschütten. Und das ist tatsächlich nicht so einfach für uns. Weiß nicht, wie du geprägt bist von früher und wie dein Gottesbild ist und wie Gemeinde gelebt wurde und so. Wir sind nicht gut darin, solche negativen Gefühle rauszulassen und mit Gott ins Gespräch zu bringen. Die meisten Lieder, die wir singen, sind positive, proklamierende Herrlichkeitslieder. So, ja, wo wir positive Emotionen rauslassen und Gott erheben. Es gibt wenig Lieder, die den Klagepsalm entsprechen. Also klagende Lieder, wo man Gott was hinhält und wo man mit seinen anderen Emotionen auch Raum hat. Also wir sind in einer Kultur, wo das Positive praktisch als die Norm gilt und das Positive wird gefeiert und die Erwartungshaltung ist da, dass wir immer positiv drauf sein müssten. Aber die Frage ist ja, wo ist denn Raum für diese anderen Gefühle, die das Leben auch mitbringt? Und da finde ich Hiob und auch die Psalmen finde ich viel ausgewogener und denke, ja, das ist die Bandbreite des Lebens. Und das ist, finde ich, sehr, ja, sehr vorbildlich, wie hier damit umgegangen wird von den Menschen, die damals die Psalmen auch geschrieben haben. Die ganze Gefühlspalette ist normal bei Trauer. Alles. Und gute Christen sind auch traurig, Freunde. Gute Christen können auch traurig sein. Gute Christen können weinen und trauern. Sie können klagen und sie können auch mal jammern. Das ist okay. Ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn das immer so ist, das ganze Leben. Aber hey, wir alle haben Situationen, wo es mal dran ist, zu klagen und zu jammern, weil es einfach auch hart ist. Gute Christen dürfen auch zweifeln und dürfen auch mal wütend sein und dürfen auch ihre Wut, ihr Nicht-Verstehen von Dingen Gott hinknallen. Und unsere Wut und unsere Traurigkeit wird Gott nicht von seinem Thron kicken. Der wird nicht staunen, denken, oh, was geht denn da jetzt ab auf der Erde? Die sind alle so wütend auf mich, die verstehen mich nicht und dann ziehe ich mich halt zurück. Nee, Gott ist der Regent, er ist auf seinem Thron, vollkommene Ruhe und er empfindet mit. Er empfindet mit. Vielleicht hilft es auch manchmal einfach auf Jesus zu schauen, wie ist Jesus umgegangen mit Situationen? Welche Gefühle hatte Jesus denn? Und Jesus hatte manchmal nicht so fromme Gefühle, wie wir denken, dass wir fühlen müssten als Christen heute. Der hatte auch die ganze Gefühlspalette. Als Lazarus gestorben ist, hat er geweint. Als er seinen eigenen Tod vor Augen hatte, da hat er Angst gehabt. Also so, dann lass uns ein Vorbild nehmen an Jesus. Da sind wir dann schon gut aufgestellt. Wenn es um unsere Gefühle geht, dann gibt es so einen Wechsel beim Trauern zwischen den Gefühlen von Verlust und zwischen den Gefühlen im Zusammenhang mit dem, wie ich jetzt mein Leben gestalten will in der Zukunft. Und dann schwanke ich immer hin und her so, ja. Da gibt es auch keine Klarheit, da gibt es auch nicht ein Muster, wo man sagt, hier, das sind jetzt die Steps, so läuft das, sondern es ist eigentlich immer konfus. Trauer ist chaotisch. Da geht man nicht vom Punkt A zum Punkt B und dann am Punkt C hat man das Ziel erreicht und dann kann man die Fahne wieder hochhalten, sondern Trauer ist eigentlich wie so ein verschlungener Pfad durch einen Dschungel und du weißt nie, was um die nächste Ecke für eine Überraschung kommt. Du wirst angetriggert von Situationen, die du erlebst, die dich an etwas erinnern und dann kommt Trauer hoch. Dann hast du starke Gefühle und dann läufst du vielleicht wieder eine ganze Zeit lang und denkst, hey, ist ja alles okay, ich bin ja schon durch. Und dann gehst du um die nächste Ecke, oh, und da ist ja wieder was dich irgendwie antippt. Und es ist okay, darf alles sein, braucht alles seine Zeit, wie wir auch in dem Interview gehört haben. Trauer kommt in Wellen über uns, nicht in vorhersagbaren Mustern. Ich möchte uns einladen, dass wir an dieser Stelle gemeinsam mal einen Klagepsalm beten. Ja, also machen wir eigentlich zu wenig. So, wir haben auch keine Liturgie. Das finde ich in manchen Kirchenformen schön, dass die Texte lesen, die eigentlich gar nicht so richtig ansprechend sind, aber die einfach in der Bibel stehen. Und die öffnen deine Weite. Und wir zucken manchmal schon zusammen. Vielleicht zuckst du gleich auch zusammen, wenn wir so einen Text lesen. Oh, darf ich das überhaupt aussprechen? Kann ich das zu meinem Gebet machen oder nicht? Vielleicht kann es aber auch helfen, mit unseren Gefühlen in Berührung zu kommen. Das ist der Psalm 6, den ich ausgesucht habe. Gibt 42 Klagepsalmen. Also ungefähr ein Drittel aller Psalmen ist ein Klagepsalm. So lade ich uns ein, dass wir gemeinsam diesen Psalm lesen. Der ist jetzt nicht wahnsinnig lang. Ich habe extra einen kürzeren ausgesucht, dass es nicht zu schwer ist. Aber lass uns einfach mal uns eins machen mit diesem Psalmbeter. Seid ihr bereit? Ja? Nicht alle, aber steigt gerne ein. Okay. Ach Herr, züchtige mich nicht in deinem Zorn, strafe mich nicht in deiner Wut. Hab Erbarmen mit mir, Herr, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn mein Körper leidet Qualen und mein Herz ist krank. Wie lange noch, Herr? Komm wieder, Herr, und rette mich. Hilf mir, weil du so gnädig bist. Denn wer wird im Tod noch an dich denken? Wer soll dich aus dem Grab heraus loben? Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht tränke ich mein Bett mit Tränen. Mein Kissen ist nass vom Weinen. Mein Blick ist getrübt vom Kummer. Meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. Fort mit euch, die ihr Böses tut, denn der Herr hat mein Weinen gehört. Der Herr hat mein Bitten vernommen, er wird mein Gebet erhören. Tief erschreckt und beschämt werden meine Feinde die Flucht ergreifen, sie werden beschämt abziehen. Ist mir die Frage, ja, wer sind die Feinde? Die Feinde können auch in unserem Leben einfach alle lebensfeindlichen Kräfte sein, alles, was dem Leben entgegengesetzt ist. Da musst du jetzt nicht irgendwie die Feinde haben, wie damals beim Volk Israel, die jetzt irgendwie kommen und dich dann töten wollen. Das können ganz andere Sachen in unserem Leben sein. Ich möchte noch drei abschließende Gedanken nennen und dann bin ich auch durch. Der erste Punkt. Ich glaube, wenn wir alle, die heute hier sind, wenn wir unserer Trauer in unserem Leben Ausdruck verleihen würden, indem dass wir schwarze Kleidung anziehen würden, aufgrund von traurigen Erlebnissen und Erfahrungen in unserem Leben. Ich glaube, wir würden alle hier schwarz sitzen. Weil das Leben, das bringt Traurigkeit an verschiedenen Punkten. Das bringt Verlusterfahrungen, das bringt auch eine gewisse Schwere. Was will ich damit sagen? Wir in der Gemeinde letztendlich, wir tragen alle ein Päckchen an Trauer. Mal ist es intensiver, wie vielleicht jetzt für die Geschwister, die jemanden verloren haben, den sie sehr geliebt haben. Im nächsten Moment bist du es. Und im übernächsten Moment bin ich es. Und wenn ich zurückblicke, ja, dann kann ich Sachen benennen. Ich glaube, dieses Verständnis hilft uns, dass Trauer nicht nur eine individuelle Geschichte ist, sondern wir sind in Trauer auch verbunden und können deswegen auch einen offenen Umgang damit pflegen und sagen, ja, Trauer darf sein, Trauer gehört zum Leben dazu, lass uns auch gemeinsam traurig sein, lass uns auch mal gemeinsam weinen. Auch das sagt das Evangelium. Freut euch mit den sich Freunden und trauert mit denen, die traurig sind. Weint miteinander. Ich glaube, das ist heilsam, wenn man eingebunden ist in eine Gemeinschaft, die sowohl miteinander traurig sein kann, als auch sich freuen kann. Das ist für mich persönlich viel verheißungsvoller und viel intensiver als nur eine Gemeinschaft, die zusammen die Partys feiert. Weil die Partys, die halten nicht das ganze Leben, sondern wechseln sich ab mit leidvollen Erfahrungen. Und wer ist dann da? Lass uns eine Gemeinschaft sein, die auch zusammen trauert, die mitfühlt, die barmherzig ist, die mitleiden kann. Der zweite Punkt. Manchmal sind wir auf der Suche nach Antworten, auch von Gott. Ja? Manchmal verstehen wir sein Handeln nicht und wir verstehen nicht, warum hat er das zugelassen? Warum hat er da nicht eingegriffen? Warum hat er hier geheilt und hier nicht geheilt? Warum ist es so geworden und nicht anders? Und wir hängen da mit unseren Fragen und es ist gut, diese Fragen Gott hinzuhalten und nicht einfach so runterzuschlucken. Ich glaube aber, dass Gott meistens keine Antworten liefert, die so sind, wie wir gerne hätten und wie wir das uns wünschen würden. Das ist oft ein großes Geheimnis, warum Sachen so passiert sind und so. Aber was Gott macht und was Gott liebt zu tun, ist, dass er mit seiner Gegenwart da ist und dass er uns auch aushält, dass er uns umhüllt und umgibt, wie so ein Mantel der Geborgenheit. Nicht, dass wir vom Verstand her die Antworten bekommen und alles verstehen, aber dass wir erleben, dass Gott uns nahe kommt, dass Gott da ist und dass er mit aushält. Ich weiß nicht, wie es in der Ewigkeit sein wird, ob wir da Antworten bekommen auf alles. Ich glaube, vielleicht ist es dann auch egal. Aber hier schenkt Gott uns seine Gegenwart in solchen Zeiten, in unserem Schmerz. Er ist mittendrin. Und der letzte Punkt, das ist etwas, was Hoffnung macht, nämlich die Verheißung von neuem Leben und neuer Freude. Trauer ist nicht das Ende, weil wir an einen Gott glauben, der in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und er ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist aus dem Tod, aus dem Grab herausgekommen und ist lebendig geworden und auferstanden. Das heißt, wir haben in der Bibel immer diesen Wechsel vom Tod ins Leben, von der Trauer zur Freude. Und das ist ein Geheimnis, was Gott schenkt. Und das ist seine Kraft, diese Auferstehungskraft, die da ist. Und das dürfen wir greifen für all unsere Lebenssituationen. Da, wo du Trauer, wo du Tod, wo du Leiden erlebst, egal in welchem Bereich deines Lebens, da liegt drin die Auferstehungshoffnung für dich, das Eingreifen Gottes in der Situation. Nicht, dass alles wieder gut gemacht wird. Da sind Verlusterfahrungen, da sind diese ganzen Gefühle. Aber in diesem Leid hat Gott die Kraft, etwas Neues zu entstehen zu lassen, was anders ist als vorher, aber was lebensspendend und lebensfördernd ist. Eine Beispielstelle, es gibt da etlich viele, und damit möchte ich schließen, Psalm 30, die Verse 12 bis 13. Da wird von einer ganz individuellen Trauererfahrung gesprochen. Und da sagt der Beter, du hast meine Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir die Trauergewänder ausgezogen und mir Freude geschenkt, damit ich dich preise und nicht schweige. Herr, mein Gott, für immer will ich dir danken. Und das ist unsere Hoffnungsperspektive. Wir dürfen trauern, Trauer hat Raum, Trauer wird immer auch ein Teil unseres Lebens irgendwie sein, aber es gibt gleichzeitig auch neue Freude, neue Kraft, neues Leben, neue Perspektive, die Gott schenken möchte. Und dazu lädt Gott uns ein, immer und immer wieder. Amen. Lass uns aufstehen. Ich würde gerne mit uns beten und dann singen wir noch einmal dieses Lied Ewigkeit, was wir letzte Woche auch schon gesungen haben und was so gut passt für diese Zeit, für diese Predigtreihe. Gott, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns versteht, der das Leben versteht in allen Aspekten. Ich danke dir, dass wir vor dir sein dürfen, wie wir sind, und wir dürfen mitbringen, was wir mitbringen an Gefühlen und Gedanken. Wir müssen uns vor dir nicht verstecken. Wir müssen nicht fromme Masken aufziehen oder lustig spielen, wenn uns nicht lustig zumute ist. Danke, dass du alles aushältst. Und du bist mittendrin, Herr. Und ich bete für uns und für die Personen, die gerade jetzt Trauer erleiden und Verlusterfahrung erlitten haben. Ich bete, dass du sie umgibst mit deiner Gegenwart. Deine Gegenwart, die heilsam ist, die ermutigend und tröstend ist. Mein Gott, keiner kann so trösten wie du. Komm mit deinem Trost, komm mit deiner Kraft, komm du mit neuer Hoffnung, mit Lebensperspektive. Herr, und ich bete, dass du uns als Gemeinde gebrauchst, dass wir noch mehr eine Gemeinschaft von Menschen werden, die mitleiden können, die auch trösten können, die ein weiches Herz hat. Ich bete darum, Herr, dass wir lernen, mehr zuzuhören und dass wir weniger reden in solchen Situationen. Dass wir mehr lernen, auszuhalten und geduldig zu begleiten, als dem anderen Druck zu machen. Komm und verändere du uns als Gemeinschaft auch, dass alle Menschen Raum haben können mit ihren Lebensgeschichten und dass du selbst in unserer Mitte heilen und trösten kannst mit deiner Liebe. Jesus, so wollen wir gemeinsam uns freuen auf die Ewigkeit bei dir. Herr, wenn du alle Krankheit weggenommen hast, wenn der Tod keine Macht mehr hat, wenn du die Tränen von unseren Augen abgewischt hast und abwischst, Jesus. Herr, darauf wollen wir uns freuen, auf die Ewigkeit bei dir. So wollen wir dir zusingen mit diesem Lied.